Willkommen zu Sprich, o Herr, dem Predigt-Podcast der Freien Baptistengemeinde Eichstätt. Hier teilen wir die zeitlosen Wahrheiten der Bibel, damit jedes Herz in Staunen über die Herrlichkeit Gottes wachsen kann. Heute starten wir eine neue Staffel, Gebete in der Bibel. Während Willi in den Staaten war, habe ich in August 2023 eine Mini-Sommerpredigtreihe gehalten. Gebete zeigen, womit wir uns beschäftigen, welche Ängste und Sorgen wir haben oder welche Anliegen uns wichtig sind. Obwohl Gott all das bereits weiß, möchte er dennoch, dass wir mit ihm sprechen. Auf diese Weise zeigen wir unsere Liebe und Abhängigkeit von diesem großartigen Gott. Gott spricht zu uns durch sein Wort und wir zu ihm durch das Gebet. Zöllner gegen Pharisäer heißt der Titel der heutigen Predigt. Aus Lukas 18, 9-14, gepredigt am 20.08.2023.
Guten Morgen. Im Sommer gibt es oft Jugendfreizeiten und auch oft ein Abend von Zeugnissen. Und die sind oft interessant, gut, manchmal lustig. Und bei einer Freizeit, wo ich in den Staaten war, wusste man als Leiter jedoch, dass oft die Gebetsanliegen oder Zeugnisse eher eine Möglichkeit für den Kind war, anzugeben. Und wir haben es dann einen komischen Namen genannt, also anstatt Testimony, Zeugnis, ein Bragamony. Brag ist, wenn man angibt, also eine Angeberzeugnis. Das fanden wir mal lustig. Bei einem von denen, er war so um die 16, 17 und er wollte, dass seine Mutter zum Glauben kommt. Und dann hat er Zeugnis gegeben, er hat gesagt, das, wofür er gebetet hat, ist, dass wenn er in einem Wettbewerb gewinnt und genug Gewicht heben kann, dann hat er auch Zuversicht, dass seine Mutter gläubig wird. Also war sein Zeugnis eher, wie er Erfolg hatte in seinem Sport und so nebenbei die Hoffnung und Zuversicht, dass deswegen wird seine Mutter ebenfalls gläubig. Das war so ein Angeberzeugnis. Wir als Leiter, wir lachen ein bisschen drüber und vielleicht reden wir mit ihm später. Aber dann war ich ein paar Jahre später in Südafrika in einem Zelt. Ich war überrascht, wie kalt es in Afrika war. Mir wurde gesagt, es wird Minusgrad. Ich dachte, nö, aber tatsächlich, es hat geschneit. Und in dem Zelt gab es dann einen Gottesdienst in so einem richtig armen Stadtteil von Pretoria. Und dann gab es Gebetsanliegen und Zeugnisse und Gebetserhöhung. Und ich fand es so wunderschön, weil es komplett anders war, als was ich je zuvor gesehen hatte. Mit voller Zuversicht und Vertrauen und Dankbarkeit kam jemand nach vorne und hatte gesagt, ich bin den Herrn so dankbar, so unendlich dankbar, denn ich war für Wochen verstopft und jetzt bin ich wieder regelmäßig. Wir haben gekichert, ähnlich wie wir jetzt kichern, aber sein Zeugnis, sein Gebetserhöhung, das war authentisch. Er war über auch so etwas Kleines und etwas Peinliches so dermaßen dankbar, das kam vom Herzen heraus zu Gott. Im Vergleich zu den Jugendfreizeit, er wollte nur eine Gelegenheit haben, anzugeben. Beides waren Gebete oder Zeugnisse oder Gebetsanliegen, aber komplett andere Einstellungen darüber. Und bei unserem Gebet heute geht es auch um Gebet, und zwar über die Einstellung, die man im Gebet haben kann. Und welche, die wir haben sollten, gehen wir zu Lukas Kapitel 18. Wir werden zwar in Vers 9-14 sein, aber gleich davor hat Jesus auch über Gebet geredet, in Verse 1-8. Und in Verse 1-8 redet er zu seinen Jüngern. Und er gibt ein Gleichnis von einem ungerechten Richter, der wird genug genervt von der armen Witwe, dass auch der Ungerechte Richter Gerechtigkeit sorgt. Und der Jesus sagt, stell dir vor, wie viel mehr und wie viel schneller ein gerechter Richter für Gerechtigkeit sorgt. Also war die Lektion in Verse 1 bis 8, also bete oft, schnell und ohne Unterlass, weil dein Vater im Himmel ist ein gerechter Richter und wird für Gerechtigkeit sorgen. In Verse 9 bis 14 wendet er sich nicht mehr den Jüngern zu, sondern eine Menge. Also da sind einige Passanten und er kennt ihnen das Herz. Denn da steht in Vers 9, er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Das heißt, er wusste schon, was bei ihnen im Herzen ist. Die vertrauten auf sich selber und verachteten andere wegen ihrer Taten. Und das ist der Grund, warum Jesus jetzt dieses Gleichnis gibt. Aber bevor wir dieses Gleichnis sehen, dieses Gebet sehen von den Pharisäern und den Zöllnern, lass uns zuerst im Gebet gehen. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, wie die Sonne scheint, wie es warm draußen ist. Eine kleine Brise gibt es auch noch. Das ist wunderschön. Und auch eine Gnade. Wir hatten für ein paar Wochen Regen und es war fürchterlich nass und kalt und jetzt sonnig und warm und ich danke dir dafür. Herr, ich danke dir, dass wir auch solche kleine Gebete zu dir bringen können, Herr. Herr, du bist zwar der allmächtige, souveräne Gott des Universums, aber du bist unser Papa. Und wir können zu dir reden, wie ein Kind zu seinem Vater. Wir können alles zu dir bringen. Und Herr, ich bringe zu dir heute Morgen die Predigt. Herr, ich bin in keinster Weise von Sünde fern. Ich bin in keinster Weise perfekt. Ich muss ständig schauen, mit welcher Motivation ich hier vorne bin. Und deswegen bete ich, Herr, dass du trotz mir, dass deine Wahrheit zu uns durchdringst, dass du mich beiseite schubst, damit man mich gar nicht wahrnimmt, sondern dich. Herr, heute Morgen sehen wir eine Herzenseinstellung, eine Herzensfrage. Und ich bete, Herr, dass wir heute Morgen auch unser Herz anschauen, um zu sehen, ob es dich verherrlichen will oder ob wir selber zu sehr im Zentrum von unserem eigenen kleinen Universum sind. Herr, ich bete, dass die Predigt heute Morgen dich verherrlicht und uns ermutigt und wenn nötig auch ermahnt. Ich bete, Herr, dass wir dir etwas ähnlicher wären und uns selber etwas unähnlicher. Und das bete ich in Jesu Namen. Amen. Also heute lernen wir über den Pharisäer und den Zöllner. Die beide haben ein Gebet im Tempel und Jesus benutzt dieses Gebet von eins von beiden, um die richtige Herzenseinstellung zu zeigen, zu dem man zu Gott haben soll im Gebet. Aber wir werden auch ganz am Ende sehen, das kann man eigentlich auch auf vieles andere ebenfalls beziehen. Die Kernaussage für heute Morgen wäre, Gott will, dass wir im Bewusstsein unserer Sünde zu ihm gehen. Also im Bewusstsein von unserer eigenen Sünde zu ihm gehen. Indem wir nicht mit Stolz, sondern mit Demut zu ihm kommen. Also heute ist es recht einfach, aber vielleicht schwer auszuführen, dass wir nicht mit Stolz, sondern mit Demut zu unserem Herrn gehen. Dankeschön. In Vers 10 steht, es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Hinauf zum Tempel war es, weil der Tempel eben auf einem Berg ist. Und nicht nur auf einem Berg, aber auf dem Berg selber, auf so eine Riesenplattform. Das war sehr groß, man konnte so 100.000 Leute drauf passen. Der Herodes mochte sehr gerne solche großen Gesten. Und auf den Tempelberg kann man eben große Feste feiern. Und deswegen war das riesig. Das waren jetzt zwei ganz verschiedene Leute, die jetzt zum Tempelberg gehen. Für die Zuhörer die ihr zugehört haben, würden die wahrscheinlich vermuten, der Pharisäer, der fromme Pharisäer ist das gute Beispiel in Jesus sein Gleichnis. Und der Zöllner ein schlechter Beispiel. Zuerst betrachtet Jesus, warte kurz, nicht den Zöllner, sondern den Pharisäer. Er geht zum Tempelberg hoch und er stellt sich, wo man ihn sehen kann. Da steht in Vers 11, der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so. Wahrscheinlich, wo man ihn sehen konnte. Und so betete er. Und zwar, wir sehen, er betete mit Stolz. Als er zum Herrn im Gebet ging, war das in einem Herz, das von Stolz geprägt wurde. In Vers 11 steht, der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so. O Gott, ich danke dir. Das hört sich schon mal gut an, den Herrn zu danken, aber wir sehen, sein Dank war mit Vergleichen verbunden. Er hat Gott gedankt, indem er sich mit anderen verglichen hatte. Er dankte Gott, das ist doch gut, oder? Er dankte Gott, dass er nicht so arm dran ist oder nicht so ein schlechter Mensch ist wie alle anderen. Er meinte also, er wäre besser als die anderen Menschen, die dort auf dem Tempelberg waren. Entweder Verbrecher oder unmoralisch sind. Und ihr merkt hier, in dem gleichen Atemzug sagt er in Vers 11, die übrigen Menschen, Räuber, also Verbrecher, Kriminellen, Ungerechte und dann eben auch noch Ehrbrecher und am Ende auch noch Zöllner. Für ihn sind alle das im gleichen Zusammenhang. Und nicht nur irgendein Zöllner, nein, er denkt dabei an den anderen Menschen in unserem Gleichnis heute Morgen. Er sieht den Zöllner und sagt, Gott sei Dank bin ich nicht so schlecht wie dieser Mensch da drüben. Wer mag denn schon Steuern zahlen? Aber in Israel zur Zeit Jesus war es noch schlimmer. Die Zöllner zu Jesus Zeit waren damals Juden, die Geld von ihren Mitjuden für einen ausländischen Besatzungsfeind eingesammelt haben. Daher überrascht es nicht, dass die meisten Juden die römische Besatzung kaum oder gar nicht mochten und die Gedanke, ihre eigene Unterdrückung durch Steuern und übermäßige Regulierungen zu finanzieren, ebenso abstoßend war. Also ihre ganze Frustration und Hass gegenüber dieser Besetzungsmacht, das war alles auf den Zöllner gesetzt. Ein Mitjude, so wie sie, die eigentlich mit diesem Betrug involviert war, indem der andere Geld von ihnen bringt und den Besatzungsmacht schenkt. Von daher macht es Sinn, dass der Pharisäer denkt, zum Glück bin ich nicht so einer wie der da. Ein Mensch, der eigentlich Jude ist, so wie ich, aber er arbeitet für den Feind, für den Gegner. Also der Pharisäer konnte sich moralisch überlegen fühlen, weil er sich eben mit diesem Abschaum des Gesellschafts verglichen hatte und so eine aufgeblasene Selbstwahrnehmung von sich selber hatte. Und jetzt in Vers 12 sehen wir die Gründe, warum er sich moralisch überlegen fühlte. Also er war stolz, indem er sich mit anderen verglich, aber auch indem er sich an seinen eigenen Ruhm stolz machte. In Vers 12, da steht, ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Davor war er stolz, weil er dachte, dass er moralisch überlegen war. Und jetzt, weil er gute Werke tut. Und seine Werke sind die auch gut, die sind vorbildlich. Es wäre gut, als guter Jude soll so zu leben, wie der Pharisäer auch gelebt hat. Und wir jetzt heute denken wahrscheinlich, ja, der Pharisäer, der hat es nur aus Stolz gemacht, nur unbedingt, um sich selber hoch zu pushen. Aber es kann auch sehr gut möglich sein, dass der Pharisäer aus Glaube und Überzeugung, er wollte den Herrn, sein Gott, verehren und deswegen hat er moralisch gelebt. Er meinte dabei wahrscheinlich mit gutem Gewissen und guter Motivation, vor Gottes Augen gerecht zu sein. Aber das Traurige ist, es ist nicht wichtig, wie stark oder authentisch dein Glaube ist, wie stark oder authentisch der Glaube vom Pharisäer ist, sondern woran man glaubt, authentischerweise. Oder besser gesagt, an wen man glaubt. Jesus' Urteil über den Pharisäer, wenn wir dann zu Vers 14 schauen, ist, er ging nicht gerechtfertigt nach Hause. Vor Gottes Augen war der Pharisäer nicht gerecht gesprochen. Er dankte Gott zwar für seine eigene Gerechtigkeit und meinte dabei Gunst in Gottes Augen zu finden. Aber das war nur, weil er sich mit anderen verglichen hatte und sich selber eine Art Gerechtigkeit aufgelegt hatte und das konnte er auch gerecht werden. Er rühmte sich bei sich selber und er dankte Gott für seine eigene Gerechtigkeit und meinte dabei Gunst in Gottes Augen zu finden. In Kolosser 2, 22 bis 23, da steht, und Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiungen des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Der Pharisäer meinte, indem er das tut, tut er Gottesdienst. Indem er nicht so ist wie der Zöllner, tut er Gottesdienst. Indem er Gutes tut, seine Werke eigentlich moralisch sind, tut er Gottesdienst. Aber Jesus sagte ja, der geht nicht gerecht nach Hause. Also den Gottesdienst, den er gemacht hat, der Pharisäer, war, wie es hier in Kolosser steht, ein selbstgewähltes Gottesdienst. Und es diente eigentlich nur die Befriedigung des Fleisches und nicht eigentlich Verherrlichung Gottes. Man kann sich gerecht fühlen und doch nicht gerecht sein, wenn man die eigenen Maßstäbe setzt und die einhalten kann. Kann man moralisch überlegen sein und doch nicht sein. Denn moralisch sein ist nicht Glaube. Gerecht sein ist nicht Glaube. Gehorsam sein ist nicht Glaube. In Galater 3, das sind ein paar Stellen, die ich liebe, Galater 3, 21, da steht, denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Also wenn man so gut sein könnte, dass man vor Gott gerechtfertigt wäre, dann könnte man tatsächlich durch das Gesetz gerechtfertigt gesprochen werden. Dann gäbe es tatsächlich Errettung, Erlösung, ewiges Leben für dich, wenn es tatsächlich möglich wäre, so gut zu sein, dass man vor Gott gerecht gesprochen werden würde. Und dann in 2,21, da steht, ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Also wenn es möglich wäre, durch eigene Werke, das eigene Tun, moralisch genug zu sein, gerecht genug zu sein, um Errettung zu haben, um in den Himmel zu kommen, dann warum kam Jesus überhaupt? Der kam eben, weil es nicht möglich ist. Er kam, weil wir aus unseren eigenen Bemühungen und Werke heraus nicht gut genug sein können, um für Ewigkeit in der Gegenwart Gottes zu sein. Also moralisch sein kreiert keine Gerechtigkeit, kreiert keinen Glauben. Gerecht zu sein kreiert kein Glauben. Gehorsam zu sein, kreiert kein Glauben. Stattdessen produziert Glaube Gehorsam in den Leben und nicht andersrum. Es gibt so viele Menschen, die meinen, dass sie in Gottes Augen gerecht sind anhand von ihren Taten, weil sie meinen, jemand anders ist immer schlechter dran. Also schlechter als der andere Person bin ich nicht. Und deswegen kann ich vor Gott gerecht gesprochen werden. Aber das ist nur, wenn wir uns miteinander vergleichen. Aber der Maßstab ist nicht ein anderer, der Maßstab ist Gott. Und das ist dieses gewaltige Wahrheit dahinter. Also unser erstes Beispiel heute Morgen war der Pharisäer, der mit Stolz zu Gott im Gebet ging. Er dankte, dass er nicht so schlecht ist wie die anderen. Und er meinte, weil er so moralisch ist, dann wird er vor Gott gerecht gesprochen werden. Aber jetzt sehen wir den zweiten Beispiel. Also nicht mit Stolz, sondern mit Demut zu den Herrn kommen. Das hier ist eine kleine Miniaturabbildung von dem Tempel, von Herodes, sein Tempel. Ich kann mir vorstellen, dass der Pharisäer in den großen Hof war. Oder vielleicht in den Hof im Tempel selber. Aber das hier ist der Tempelberg. Heute ist der Tempelberg ungefähr nur halb so hoch. Also damals war es riesig. Und ich kann mir vorstellen, das kann ich nicht genau sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn er sowieso der Pharisäer gesehen werden will, wie fromm er ist, dass er vielleicht genau da stand, wo man ihn sehen konnte. Und in der Ferne war der Zöllner. In Vers 13 steht, der Zöllner stand von Ferne und wagte es nicht mal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug seine Brust und sprach. Ich kann mir vorstellen, dass wo der Pharisäer mitten im Hof war, dass man ihn überall sehen konnte, war der Zöllner vielleicht, wo es gerade schattig ist, versteckt sich hinter einer Säule. Der Pharisäer mit offenen Armen schaut zum Himmel hoch und dankt Gott, dass er nicht schlecht ist. Und der Zöllner, der will nicht gesehen werden. Der ist irgendwo bei den Säulen im Schatten. Er kann es kaum wagen, seinen Kopf zu erheben und zum Himmel zu schauen. Er schlägt auf die Brust. Er weiß, dass er Sünder ist. Er weiß, dass er schuldig ist. Letzte Woche habe ich von meinem Hund Buddy geredet. Er weiß, wenn er unartig war, weil er rennt irgendwo hin und er sieht ganz ängstlich aus. Nachdem der Buddy unartig ist, dann will er keinen Augenkontakt machen. Dann schaut er irgendwo anders hin, versteckt sich gerne. Will ich nicht mit seinen Welpenaugen anschauen, weil er weiß, er war unartig. Er weiß, er hat dich enttäuscht, das spürt er. Und er kann seinen Kopf nicht heben. Und hier haben wir den Zöllner, der jetzt da oben auf dem Tempelberg ist. Er weiß, dass er vor Gott nicht würdig ist. Er kann es kaum wagen, seinen Kopf zu heben, seine Augen zu öffnen. Und er schlägt sich auf die Brust und zeigt damit, ich weiß, ich bin schuld. Das kennt man im Sport, wenn jemand einen sehr schlechten Wurf oder sehr schlechten Kick macht und es geht vorbei, dann weiß man, ja, das war ich. Oder wenn jemand vorbeidribbeln kann, dann weiß man, ja, das ist meine Schuld, das weiß ich. Hier ist der Zöllner und er sagt, ja, ich bin schuldig. Nämlich, weil er sich nicht mit anderen vergleicht, sondern mit Gott vergleicht. Weil er sich nicht etwa mit anderen Menschen vergleicht, sondern mit dem allerheiligen und perfekten, gerechten Gott. Ihn hat er angesprochen. Wenn ihr seht, der Pharisäer und der Zöllner sagen beide, O Gott. So fangen die beide ihren Gebet an. Aber vielleicht ist es bei euch auch so, wo ihr, oh Gott, im Kopf anders gesagt habt. Vielleicht habt ihr auch gesagt, der Pharisäer sagt, oh Gott, er will gesehen werden, er will fromm rüberkommen. Zumindest redet der Pharisäer bei mir im Kopf so. Und der Zöllner, der weiß, er ist unwürdig, er ist in den Tempel, wo Gott seine Gegenwart hat. Und er sagt einfach, oh Gott, er weiß, es ist nicht würdig, dort zu sein. Er redet den allmächtigen Gott an. Und er spricht ihn an. Oh Gott. Und wenn wir im Gebet gehen, sei dir sicher, mit wem du redest. Denke nicht an dir selber, denke an die Person, an dem du redest. Deswegen bei den Kindern sage ich immer, okay, setz dich hin, so hinten auf dem Stuhl, Beine nach vorne, Hände halten, damit du nicht abgelenkt wirst oder anderen ablenkst. Tu die Augen zu, damit du nicht irgendwo anders hinschaust und abgelenkt wirst. Setz dich hin, fall nicht nach vorne, das wollen die oft tun, weil sei dir bewusst, mit wem du redest. Der Pharisäer beim Gebet zum himmlischen Vater denkt an sich selber. Oh Gott, schau mich an. Und der Zöllner sagt, oh Gott, schau mich doch an. Ich bin es nicht würdig, hier in der Gegenwart von dir zu sein. Und das merkt man, indem er sagt, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Er weiß ganz genau, welche Stellung er vor Gott hat. Jemand, der nicht heilig ist. Jemand, der Sünder ist. Anstatt seine Werke aufzuzählen, ist das Einzige, was in seinem Gebet wichtig ist und von Bedeutung ist, dass er Sünder ist. Sünde ist Zielverfehlung. Das heißt Sünde auf Griechisch. Du verfehlst das Ziel, nämlich von Heiligkeit. Gott sagt ja, seid heilig, denn ich bin heilig. Heilig zu sein heißt abgesondert von Sünde, getrennt von Sünde. Und das ist weitaus mehr als einfach nur jetzt die 10 Gebote. Sünde ist jeder Gedanke, Einstellung oder Gefühl anderen und Gott gegenüber, das nicht Gottes Charakter und Heiligkeit und Wahrheit entspricht. Ich mag ein Zitat von jemandem, der hat gesagt, was ist Sünde? Und spätestens hier, wenn man meint, man hat es mit Sünde nicht so schlimm bei sich, dann denke ich manchmal hier nach. Es ist die Ehre Gottes nicht geehrt, die Heiligkeit Gottes nicht verehrt, die Größe Gottes nicht bewundert. Merkt ihr, wir gehen weg von einfach nur Taten, sondern Gedanken und Gefühle gegenüber Gott und was er getan hat. Viel mehr als nur, was wir tun, sondern unsere Stellung Gott gegenüber. Die Macht Gottes nicht gepriesen. Die Wahrheit Gottes nicht gesucht. Willst du Gott nicht suchen? Hast du keinen Bock, sein Wort zu lesen und ihn zu finden, zu erforschen? Dann ist dir Gott nicht wichtig genug. Das ist Sünde. Die Weisheit Gottes nicht geschätzt. Liest du die Sprüche und die Psalmen und denkst, das war vielleicht so, aber heute ist es anders. Oder du gehst durch etwas im Leben und du liest die Psalmen und sagst, ja, aber der weiß doch nicht, was ich durchgehe. Schätzt du die Weisheit Gottes nicht? Die Schönheit Gottes nicht geschätzt. Die Güte Gottes nicht genossen. Die Treue Gottes nicht vertraut. Die Gebote Gottes nicht befolgt, die Gerechtigkeit Gottes nicht respektiert, der Zorn Gottes nicht gefürchtet, die Gnade Gottes nicht geschätzt, die Gegenwart Gottes nicht wahrgenommen und die Person Gottes nicht geliebt. Das ist Sünde. Der Zöllner war seine Schuld, seine Sünden bewusst. Und daher, was tat er? Er bat um Gnade. Er bat um Gnade. O Gott, sei mir Sünder gnädig. Jesus, sein Urteil finden wir dann in Vers 14. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, also der Zöllner. Im Gegensatz zu jenen, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Nicht immer gibt Jesus Urteil für seine Gleichnisse und Geschichten, aber heute schon. Die Gebete zeigen nicht unbedingt, wie man beten soll oder was man beten soll, sondern das natürlich auch, aber welche Herzenseinstellung man beim Gebet haben soll. Nicht eine von Stolz, sondern eine von Demut. Ich glaube, der Hauptfokus oder der Knackpunkt heute Morgen liegt in der Herzenseinstellung gegenüber Gott. Eine demütige Herzenseinstellung gegenüber Gott. Das war jetzt hauptsächlich an die Passanten gerichtet. Also hatte es zum größten Teil bis jetzt über Errettung zu tun. Du bist nicht gut genug, um Errettung zu erlangen. Das muss man begreifen. Man muss begreifen, dass man in Gottes Augen Sünder ist. Du bist ungerecht und Ungerechtigkeit wird von einem gerechten Gott bestraft. Von daher, wenn du vor Gott gerecht gesprochen werden willst, mach dich nicht hoch, sondern mach dich niedrig. Erkenne, wer du in Gottes Augen bist und er wird dich erhöhen, nämlich zu sich selber in seiner Gegenwart für immer und ewig. Jedoch glaube ich nicht, dass diese Herzenseinstellung jetzt nur für Ungläubige gerichtet oder geeignet werde, sondern für uns alle. Ich glaube, diese Herzenseinstellung bleibt nicht einfach bei der Rettung stehen, sondern das muss man immer wieder vor Augen haben, Tag ein, Tag aus. Es wird weiterhin im Leben durchgeführt. Und daher die Herzenseinstellung, die wir bei den Zöllner sehen, ist die gleiche, die wir auch in unserem eigenen Alltag sehen sollten. Wie wir vor Gott stehen und mit Gott reden und miteinander leben. Von daher habe ich einen kleinen Teil hier, die Anwendung. Und zwar vor Gott und dann vor Menschen. Da Jesus an unserer Stelle heute nicht zu seinen Jüngern redet, sondern mit Passanten auf der Straße, glaube ich, dass diese Geschichte in erster Linie in Bezug auf Gott gesehen werden soll. Habe immer Gottes Gnade vor Augen. Habe vor Augen, du bist ein durch Gnade geretteter Sünder. In 1. Korinther 15, 10. Da steht, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Die meisten von uns heute Morgen sind gläubig. Wenn ihr das Segen hattet, schon als klein Kind gläubig zu werden, dann ist dir die Gnade Gottes bewusst, weil das wird dir auch beigebracht, das verstehst du. Aber wenn du älter warst, als du zum Glauben kamst, dann weißt du, wie du davor warst. Und daher kannst du auch sehen, wo du vielleicht heute gewesen wärst, hätte Gott nicht eingegriffen. Meine Güte, das ist gewaltig. Ich bin in der ersten Klasse zum Glauben gekommen. Von daher, als ich dann von nicht gläubig dann mich bekehrt habe, gab es keinen riesengroßen Unterschied, weil ich ohnehin in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen bin. Das ist ein Riesenvorrecht. Aber die wissen, wie die davor gelebt haben, ihnen ist die Gnade umso mehr bewusst. Die haben so viel Gnade erfahren, weil so viel notwendig war. Weil die in Sünde verfangen waren, in Sucht verfangen waren, in Rebellion verfangen waren. Und die wissen, so wie ich heute stehe, ist nicht wegen mir. Es ist wegen Gott. Ich bin in diese Richtung gegangen. Gott hat mich gegriffen und zu sich gezogen. Entweder bei der Bekehrung oder noch ein zweites Mal nach der Bekehrung. Und dir kann so viel mehr Gottes Gnade vor Augen sein und Gott so dermaßen dankbar sein, wie Gott in deinem Leben gewirkt hat. Ein von den Chorjungs, der war bei mir im Zimmer, oder nicht im Zimmer, aber in der Wohnung. Und ich kannte seinen großen Bruder, ihn kannte ich viel, viel weniger. Aber anscheinend war er als Jugendlicher ziemlich rebelliös und unartig. Und aber jetzt eine Flamme für den Herrn. Und ich habe gesagt, preis den Herrn dafür. Er meinte, ja, das bin ich aber nicht. Also hätte der Herr nicht eingegriffen und würde er nicht immer noch festhalten und mich immer noch greifen, Tag ein, Tag aus, dann wäre ich nicht hier. Er weiß ganz genau, dass von ihm, vom Natur aus, wie er von Natur aus geneigt ist, wie er im Kopf gebaut ist und im Herzen, wäre er ganz woanders. Und deswegen, wenn er sich selber jetzt ansieht, weiß er, das bin ich nicht. Das ist der Herr. Von Anfang bis Ende ist das der Herr in meinem Leben, der Kontrolle nimmt. Und ich bin dem Herrn so dankbar. Weil wenn es nicht so wäre, auch jetzt würde ich einfach nur wegrennen. Das ist also die Gnade Gottes in seinem Leben. Also ich bin, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Der Paulus war ein Christenverfolger, ein Mörder und wurde zum größten Apostel und Evangelist und Pastor, als es je gegeben ist. Einige von euch hatten ein ganz anderes Leben. Und wenn euer Jüngerer selber, wenn ihr zurückschauen würdet, als ihr jünger wart und euch jetzt sehen würdet, würdet ihr euch selber nicht erkennen. So anders seid ihr. Das ist Gott in deinem Leben, nicht dich selber. Und er sagt in Jakobus 4, 6 bis 10, umso reicher ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niederschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Das ist eine Sache, die nicht einmal passiert, sondern täglich, so dass vor Augen sein und selber zu demütigen vor den Herrn, dass er uns erhöht. Bei den Passanten waren es zwei Sachen. Sie haben sich mit anderen verglichen und haben auch anderen verachtet. Und ich glaube, es ist ebenfalls eine Sache, von der wir als Gläubige lernen können. Dieser Gleichnis wurde gegeben, weil sich Leute eine zu hohe Meinung von sich selber gebildet haben und eine zu niedrige Meinung von anderen. Oder besser gesagt, sie haben anderen verurteilt. Der Pharisäer hat zu den Zöllner gezeigt, dieser Person, zum Glück bin ich nicht so schlimm wie dieser Abschaum. Er kannte ihn bestimmt gar nicht. Er kannte den Zöllner nicht, seine Geistlichkeit nicht, seine Kämpfe, seine Träume, seine Wünsche, gar nichts. Nur weil der Zöllner ist, wer er ist, hat er Urteil über ihn geschaffen. Weil er nicht übereingestimmt hat mit was der Pharisäer meinte, wahre Gerechtigkeit oder Geistlichkeit ist. In 1. Petrus 5,5 und dann ebenfalls in Sprüche, da steht, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Oder in Sprüche 3,34, wenn er auch spottet über die Spötter, so gibt er doch den Demütigen Gnade. Der Pharisäer meinte, er wäre viel besser, weil der Zöllner seinen Glauben nicht ausgelebt hat wie er. Also wacht, seid vorsichtig. Du hast sehr viel Gnade in deinem Leben erfahren. Das Gleiche, was Gott in deinem Leben getan hat, die Gnade, die er dir geschenkt hat, schenke ebenfalls andere. Seid vorsichtig, denn du kennst das Herz nicht. Vielleicht sind die anders und du meinst, da stimmt was nicht und es muss geändert werden. Du weißt nämlich nicht, ob sein Herz oder ihr Herz Feuer und Flamme für Gott ist. Also sei vorsichtig, nur weil die jetzt anders sind. Sei nicht zu schnell zu verurteilen, sondern erstmal mit Gnade und Liebe. In der gleichen Freizeit, wo es diese komischen Zeugnisse gab, gab es jeden Abend eine Andachtzeit, so eine Art Gottesdienst. Und da haben sich auch alle schick angezogen. Für die Teenies, für die Jungs heißt es vielleicht duschen. Für die Mädchen war es also einen schönen Rock und Kleid anziehen. Und da gab es ein ungläubiges Mädchen von einer sehr armen Familie. Und sie wusste, die Mädchen, die ziehen sich so schön und schick an. Und sie will wie so eine richtige Dame sein, wie die anderen Mädchen ebenfalls. Und schön und schick zum Gottesdienst kommen. Aber sie wusste nicht, dass ihr Rock etwas kurz war. Also wurde sie angehalten vor dem Gottesdienst und hat gesagt, nein, das geht überhaupt nicht. Wie kannst du es wagen, solch ein kurzes Rock anzuziehen? Sie ging weinend zurück, musste sich umziehen. Sie wollte, wie die anderen Mädchen, anständig sein, schön, mädchenhaft, wie eine Dame sein, wie die anderen ebenfalls. Die wollen Gott verherrlichen, sie will das auch. Jedoch sah sie eben nicht aus, wie anderen es erwartet hatten. Und deswegen ging sie weinend zurück. Stell dir vor, wie viel Schaden das anrichtet, weil du von vornherein einfach etwas vermutet hattest, was nicht wahr war. Seid vorsichtig. Du weißt nämlich nicht, ob sein Herz Feuer und Flamme für Gott ist. Du kennst das Herz nicht unbedingt. Seid vorsichtig, denn du weißt nicht, ob er ebenfalls die Sünde, die du erkennst, selber auch wahrnimmt. Vielleicht siehst du jemand und du weißt nicht, warum er so ist oder du erkennst eine Sünde. Sünde sollst du immer Sünde nennen. Keine Frage. Vielleicht ist jemand hier vorne, aber er benimmt sich nicht immer, wie du es dir vorstellst. Vielleicht weiß es die Person auch. Nur weil jemand hier vorne ist, beim Einleitung, Musik oder beim Predigt, heißt nicht, dass er fern von Sünde ist. Anstatt zu verurteilen oder Urteil zu schaffen. Warum bist du so? Vielleicht kann es sein, dass diese Person ebenfalls von seiner eigenen Fehltritte und eigene Sünde bewusst ist. Also, in all das, hab Gnade. Du hast so viel Gnade empfangen. Gib das auch weiter. Gib das auch weiter. Von daher, hab immer Gottes Gnade vor Augen und gedenke daran, wie viel Gnade du erfahren hast und versuche die gleiche Gnade in den Leben von anderen auszuüben. Ich glaube, das wäre ein paar Anwendungen von unserer Stelle heute Morgen. Gott will, dass wir unsere Sünde bewusst sind und mit diesem Bewusstsein zu unserem himmlischen Vater im Gebet gehen. Nicht mit Stolz, sondern mit Demut. Dich nicht mit anderen vergleichen, sondern mit Gott. Dich nicht deiner eigenen Werke rühmen, sondern demütigen. Sei dir bewusst, mit wem du redest. Sei dir bewusst, wie Gott in deinem Leben gewirkt hat. Und versuche, die gleiche Gnade, die du erfahren hast, auch weiterzugeben in den Leben von anderen. Lass uns im Gebet schließen. Herr, ich danke dir heute Morgen, dass wir dein Wort haben, wo wir ein Gleichnis, eine Geschichte lesen können von vor 2000 Jahren, und es ist genauso treffend heute, wie es damals auch war. Herr, die Zeit vergeht, Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende gehen weiter, aber wir Menschen sind die gleichen, haben die gleiche Ängste, gleiche Probleme, kämpfen weiterhin mit Sünde, und Herr, du änderst dich nicht. Du bist immer noch gnädig. Und Herr, ich danke dir, dass wir, wenn wir unsere Sünde zu dir bringen, bist du treu und gerecht, unsere Sünde auch zu vergeben. Herr, ich danke dir, dass alle unsere Sünde vergeben wurden. Und Herr, ich bete, dass wir zum Teil immer deine Gnade vor Augen haben und immer unsere Sünde, damit wir nicht erheblich werden, übermütig werden, sondern immer eine Haltung von Demut. Wenn wir mit dir reden, wenn wir dich dienen, im Alltag, zu Hause, auf der Arbeit, im Gottesdienst und auch mit anderen reden. Herr, ich bete, dass man an uns Gnade und Liebe und Demut erkennt. Als allererstes. Herr, ich danke dir, dass du uns so sehr liebtest, dass du deinen Sohn gesandt hast, um an unserer Stelle zu sterben. Das ist so eine großartige Gnade, das kann ich nicht begreifen. Und Herr, ich bete, dass das Evangelium, dass dein Sohn uns motiviert, dich zu verherrlichen. Dass das immer das ist, was uns bewegt, mit anderen zu leben, bewegt, mit anderen zu reden und nicht etwa uns selber, unsere eigene Vorstellungen, unsere eigene Ruhm und Werke. Herr, bitte sei uns immer vor Augen und alles andere nicht. Herr, ich danke dir für diesen Tag und in Jesu Namen. Amen.